wenn du immer das Ziel so als dritte Person hernimmst, ne, und sagst, okay, das ist das Ziel, das müssen wir machen und das ist leider festgeschrieben und ich kann da auch nichts machen und ist halt so, ne? Und dadurch bringst du auch immer wieder die Konversation zurück auf das ist, was wir eigentlich erreichen müssen, ne? Und ist jetzt nicht, weil die Mitarbeiter kommen oft zu dir, vor allem in einem kleinen Unternehmen, und die versuchen das irgendwie so eine persönliche Entscheidung zu kriegen, ne? Also kannst jetzt du das so oder so entscheiden für mich, ne? Also geht nicht darum, was ich entscheiden kann. Das ist das Ziel muss erreicht werden, ne? Und das ist bereits entschieden, ne? Also kann man nichts machen, ne? Ich kann dir nur helfen, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Aber ansonsten, also das Ziel wird, das steht nicht zur Debatte, ne? Das Ziel ist das Ziel und das kann man vielleicht einmal im Jahr abändern. Aber ansonsten ist das immer nur eine Frage, wie können wir das erreichen, nicht ob wir das erreichen können. Ne? Also das, natürlich können wir es erreichen. Die Frage ist nur wie.
Hallo und herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Heute live aus Graz. Hallo Peter, grüß dich.
Hallo Thorsten, servus und herzlich willkommen. Thorsten, wie geht's dir heute? Cool, dass wir uns wieder in Graz treffen, stimmt's?
Ja, es lag am Weg und du hast mich in dein Büro eingeladen. Macht ganz viel Spaß, hier zu sein. Du weißt, ich war viele Jahre regelmäßig in Graz, bin immer noch gerne in Graz, bin ganz beeindruckt, was hier für Häuser entstehen, was für Bauprojekte entstehen. Wäre in Salzburg niemals möglich. Viel zu modern, viel zu avantgardistisch, das geht bei uns nicht.
Ja, ich bin da in dem Büro ein bisschen back to the roots, weil ich bin tatsächlich im neuen Stadtteil in Reininghaus, circa 500 Meter Luftlinie von der Uni, an der ich studiert habe, an der FH Joanneum, und auch ungefähr 500 Meter Luftlinie entfernt vom Standort meiner ersten Firma, der Q-Punkt. Insofern ganz spannend, dass mich da immer wieder zurückzieht an den Punkt.
Sehr cool.
Sehr cool.
Und du warst gerade unterwegs. Wir haben uns vorher unterhalten. Du hast wieder Geschichten erzählt, die mich neidisch gemacht haben. Was war los bei dir die letzte Woche?
Ja, das wird jetzt ein bisschen zum Running Gag. Gell? Ich komme immer irgendwo zurück vom Urlaub. Ich war jetzt tatsächlich eine Woche Wellenreiten auf den Malediven mit meiner Frau. Und es war unfassbar, weil wir haben die Kinder bei der Oma lassen. Vielen Dank an dieser Stelle an meine Mutter, die das da hervorragend gemacht hat. Und ich war eine Woche Wellenreiten und habe mir tatsächlich nur überlegen müssen, ob ich jetzt dann surfen gehe, ob ich ein Buch lese oder ob ich vielleicht am Nachmittag doch schon noch mehr ein Bierchen trinke. Wellen waren riesig und ich war super, super gefordert, körperlich und mental. Ich komme mit etlichen Kratzern zurück, einiges an Haut und Blut am Riff verloren, aber extrem cool gesurft. Bin gestern um Mitternacht wieder retour gekommen und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute einen Podcast machen können, auch mit einem extrem coolen Gast, nicht wahr?
Ja, ich finde es total klasse, dass wir heute wieder jemanden dabei haben, mit dem wir über unterschiedliche Perspektiven vor allen Dingen sprechen möchten. Der bringt nämlich ganz viele unterschiedliche Sichtweisen mit, Sichtweisen und Erfahrungen, kulturelle Unterschiede in und mit verschiedenen Branchen, unterschiedliche Perspektiven als Führungskraft, als Gründer, als Eigentümer. Da wollen wir heute so ein bisschen reinfühlen. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, der, ich glaube, früh aufgestanden ist heute. Peter, erzähl uns, wer da ist.
Ja, wir haben heute den Philipp Binder bei uns zu Gast. Wir waren letztens mit einem Gast in Holland. Heute sind wir ein Stück weiter. Wir sind heute in Kanada. Lieber Philipp, herzlich willkommen bei In Control. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
Guten Morgen. Ja, danke, dass du mich auf euren Podcast eingeladen habt.
Tja, du, das Vergnügen ist ganz auf unserer Seite und es ist ja ganz spannend. Ich habe gerade gesagt, ich bin ca. 500 Meter Luftlinie von der Uni entfernt, an der ich studiert habe, an der wir studiert haben. Philipp und ich waren Studienkollegen und haben im Jahr, hilf mir, 2005... Vor 20 Jahren abgeschlossen an der FH Joanneum das Studium Luftfahrt Aviation. Und ja, Philipp, ich hab seitdem deine Karriere ein bisschen verfolgt. Wir haben uns auch dann ein, zweimal getroffen. Vor, ich glaube, 3 Jahren das letzte Mal im Kunsthauscafé. Du hast mir da extrem coole Sachen über über deine Karriere, über deine Leadership-Ansätze erzählt. Und das ist der Grund, warum wir die eingeladen haben. Aber jetzt sei doch mal so lieb und stell dich mal ein bisschen vor, lieber Philipp. Wer bist du? Was machst du so?
Ja, du, wie gesagt, also vor 20 Jahren habe ich mit dir in Graz graduiert. Da müssen wir gleich einmal so eine Reunion machen. Ja, Not on the side. Und also Luftfahrt studiert. Wir haben da beide Luft- und Ingenieurswesen gemacht. Ich bin dann zur Auer nach Wien gegangen und dann irgendwie zufällig nach Kanada ausgewandert. Ne? Vor 20 Jahren, also habe da einen Anruf bekommen von der IATA und die haben mich da quasi abgeworben. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, ich gehe nach Kanada, mache da 6 Monate Internship, kann zumindest gescheit Englisch lernen und dann komme ich wieder zurück und dann mache ich einen Doktor in Graz. Ne? Das war eigentlich der Plan. Ja, der Plan ist komplett nicht aufgegangen. Ne? Bin dann in Kanada hängen geblieben, war noch ein schneller Jahr in Deutschland bei der Lufthansa und ansonsten eigentlich immer herum gewesen. Hab dann, weiß ich nicht, 10 Jahre Luftfahrt gemacht oder so, ne? Dann 6 Jahre Pharmabranche und dann, also in der Pharmabranche bin ich dann zum Geschäftsführer aufgestiegen und dann haben wir gedacht, okay, also, es ist zwar toll für andere Leute, eine Firma zu managen, aber irgendwie wäre das doch etwas lukrativer, wenn ich das für mich selbst machen würde. Ne? Dann habe ich mal ein Jahr investiert, wo ich mich nur hingesetzt habe und überlegt habe, was ich machen will. Es war ein sehr langes Jahr. Und habe dann am Ende dieses Jahres eine Firma gekauft, eine Kaffee-Vertriebsfirma. Ganz einfach, also nichts Kompliziertes, aber im Wesentlichen ein gutes Standbein, eine gute Cash-Cow. Und ich habe jetzt die Firma seit 2 Jahren und habe auch nebenbei noch einiges so im Immobiliengeschäft laufen. Ob mein Leben wirklich so interessant ist, weiß ich nicht. Also ich war ja nicht auf den Malediven surfen. Ne? Also ich bin ja schon froh, wenn ich schwimmen gehen kann.
Ich habe dem Peter schon gesagt, unser Mitleid hält sich heute sehr in Grenzen, wenn er davon redet, dass er zerschnittene Arme hat von den bösen Korallen. Ja. Also bei mir ist er an der falschen Adresse.
Ja, ich
finde das trotzdem wahnsinnig spannend, wenn man sich anschaut, was du studiert hast mit Luftfahrt oder Luft- und Raumfahrt an der FH Johanneum. Also das ist eigentlich so der klassische Start in eine traditionelle Ingenieurskarriere. Und du hast dann ganz viel anderes gemacht, ganz was anderes gemacht, von Aviation in den Bereich Medical, von dort ein Jahr Sabbatical, wie man es heute nennen würde, oder nachgedacht, dann eine Firma gekauft, Vertrieb von Kaffee, Kaffeebohnen, Kaffeemaschinen, das habe ich nicht ganz verstanden, aber sicherlich nichts nichts mit Pharma, nichts mit Aviation und dann den Schritt in die Immobilien. Also für mich alles andere als eine klassische Karriere und nachdem es ein Leadership-Podcast ist, würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, hast du unterschiedliche Dynamiken erlebt in den unterschiedlichen Branchen? Funktioniert Führung in Aviation anders als in Medical, anders als Investor, als Eigentümer? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, natürlich gibt's einiges an Unterschieden, aber es gibt auch einiges, was ziemlich ähnlich ist. Also der Grund, warum ich jetzt von der Luftfahrt in die Pharma, dann Immobilien und Kaffee gewandert bin, ist, weil eigentlich gibt es dann vieles, was gleich bleibt. Ne? Wenn du irgendwo so am Spitze eines Unternehmens bist, ist es ziemlich egal, was das Produkt ist. Ne? Die Unternehmensführung läuft sehr, sehr ähnlich. Also beim ersten großen Wechsel habe ich mich da gewundert, habe ich ein bisschen so Angst gehabt. Ne? Also die ersten 6 Wochen in der Pharmafirma war eher sehr stressig, weil ich mich irgendwie ganz komisch gefühlt habe und mir gedacht habe, okay, also bin ich da wirklich im richtigen Platz? Also bitte, habe da jetzt 15 Jahre Luftfahrt gemacht und jetzt sitze ich in einer Pharmafirma und habe überhaupt keinen Plan, worum es geht. Aber nach 1-2 Monaten kommt man dann drauf, na, eigentlich kannst du relativ viel an deinen Erfahrungen mitnehmen. Ne? Also die Branche, ja, okay, gut. Natürlich verstehst du die Produkte nicht, aber da hast du dann ja andere Leute, die dir verstehen für dich. Ne? Führungsstil, ja, branchenabhängig vielleicht, natürlich, was ich gesehen habe, ist größenabhängig. Ne? Also ich war ja zuerst Luftfahrtbranche, so Multinationals, Konzerne. Und dann natürlich, wenn du jetzt also eine 30.000 Mitarbeiter bei Bombardier hast, läuft Führung ganz, ganz anders ab, als du jetzt die Pharmafirma da, die habe ich übernommen mit 20 Leuten und dann quasi abgegeben mit 60 Leuten. Ne? Also das war small, medium size. Und in der Kaffeefirma sind wir eigentlich nur 4 Leute, wenn ich ehrlich bin. Aber der Führungsstil natürlich im Corporate, was man so sieht, ist sicherlich etwas, was mir weniger liegt. Das ist sehr, sehr, ja, also nicht sehr authentisch, würde ich mal sagen. Also jeder muss eben in diesen HR-Mold reinpassen und du musst eben genauso nach deinen Procedures dein Team führen. Und das passt mir gar nicht. Ne? Also darum bin ich wahrscheinlich eher der Entrepreneur. Und in einem kleineren Unternehmen natürlich, wenn du da gleich an der Spitze bist, dann kannst du ja entscheiden, wie das Leadership aufgebaut ist. Ne? Und dann ist das weniger formell und dann ist das eher, ja, also diese ganze Idee mit Job Descriptions und mit Annual Reviews und Quarterly Reviews und naja, du machst das so, wie du das willst und wie du glaubst, dass das wirklich einen Wert kreiert. Und wenn es keinen Wert kreiert, dann machen wir es nicht. Im Großkonzern musst du das alles nach Schema F machen. Und dann in einer ganz kleinen Firma, ja gut, der Unterschied ist vielleicht auch, welche Firma ich da gekauft habe. Ich habe jetzt in englischen Unternehmen gearbeitet oder in englischsprachigen, deutschsprachigen und französischsprachigen. Ne? Jetzt bin ich in einem französischsprachigen Unternehmen, also die Kaffeefirma, und dort ist da läuft Führung ganz, ganz anders. Ne? Ganz anders als im englischsprachigen, obwohl es beides in Montreal ist. Es ist vielleicht auch ein bisschen größenabhängig, aber es ist noch ein Level liberaler, wo man im Prinzip machen kann, was man will. Ne? Und es gibt überhaupt keine Hierarchie in so einem Unternehmen. Ne? Und es gibt auch überhaupt keine wirklichen festgeschriebenen Prozesse. Aber im Wesentlichen, ich glaube, die Erfolgskriterien sind überall das Gleiche. Ne? Wenn du jetzt ein Team hast, das jetzt wirklich sich als Team fühlt, das wirklich jetzt, wo sich jetzt einer für einen anderen reinkämpft und nicht nur, weil es in der Jobdescription drinnen steht, dann wirst du bessere Sachen erreichen können. Ne? Also in der Kaffeefirma, auch in der Pharmafirma, ich habe das von vornherein so aufgesetzt und den Leuten gesagt, okay, mir ist das komplett egal, wie viel ihr arbeitet und wann ihr arbeitet und wo ihr arbeitet. Wir haben einen Job, der gemacht werden muss und wenn der gemacht ist, gehen wir nach Hause. Und in der Kaffeefirma ist das so, also meistens nach 6 Stunden sind wir fertig. Aber wir fangen um 7 in der Früh an. Ne? Und dann, ja, okay, gut, dann genießt ihr den Nachmittag, ist auch okay, ich habe kein Problem damit. Ne? Und wenn wir Freitag keine Arbeit haben, bleiben wir Freitag auch zu Hause. Aber im Endeffekt, ich habe ein Revenue-Target und ein Profitability-Target. Und wenn wir das erreichen, bin ich happy. Und wenn es schlechter geht, na, dann müssen wir halt einmal 12 Stunden arbeiten. Ne? Oder wir müssen halt einmal vielleicht am Wochenende reingehen und Inventar machen. Ne? Mhm. Ich viel geredet.
Bitte. Ja, aber super spannend, Philipp. Und ich glaube, du hast jetzt schon echt einige Punkte erwähnt, wo ich dann auch noch gerne ein bisschen genauer einsteigen würde, aber es war auf jeden Fall sehr spannend. mal beginnend mit unterschiedlichen Leadership-Ansätze, abhängig von Unternehmensgröße, von sehr groß zu wirklich klein, du hast gesagt, von 30.000 Mitarbeitern bei Bombardier bis hin zu 4 Mitarbeitern, die du jetzt bei Café Inn hast, die Firma führst, über unterschiedliche Branchen, beziehungsweise dann auch die kulturellen Aspekte beziehungsweise die sprachlichen Aspekte hinsichtlich deutschsprachig, englischsprachig, französischsprachig. Ich kann mich erinnern, wie wir uns vor 3-4 Jahren unterhalten haben, da war auch so ganz, ganz klar dein Ansatz, du willst am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Das ist ja so ein bisschen der Berater-Stehsatz. Versuch deine Prozesse so hinzubekommen, dass deine Mitarbeiter, dass deine Führungskräfte selbstständig agieren können, selbstständig entscheiden können. Ich kann mich dann aber auch erinnern an einen LinkedIn-Post von dir, wo du gesagt hast, das ist jetzt bei einer kleinen Firma ganz anders, die gehen da früh rein und schauen, wo werde ich gebraucht. Das würde mich jetzt schon noch ein bisschen interessieren hinsichtlich Leadership-Stil. Was ist dir da, was ist dir da wirklich wichtig? Wie gehst du die Sachen jetzt an?
Ja, also ich glaube, es stimmt schon. Also du musst am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Wenn du quasi an der Spitze des Unternehmens bist oder wenn du der Eigentümer bist, ne, es ist einfach, es ist die richtige Strategie, um diesen Value zu kreieren, wenn du dann auch irgendwann einmal einen Exit haben willst. Ne. Auch es ist natürlich schwierig, wenn du permanent im Unternehmen drinnen bist, dass du jetzt wirklich diesen klaren Kopf behältst, um jetzt gewisse Trends zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Ne. Du bist dann auch permanent immer nur am Telefon und dann darfst du im Wesentlichen alles nur taktisch machen. Und dann bist du am Ende vom Tag so müde, dass du nichts Strategisches mehr kommst. Ne? Weil das ist auch meistens so, taktisch muss zuerst kommen, ne? Und strategisch, wenn wir Zeit haben. Ne? Und dann hast du blöderweise nie Zeit. Also da ist schon was Wahres dran. Aber es gibt da schon auch eine gewisse zeitliche Abfolge. Ne? Also wenn du zuerst in ein Unternehmen reinkommst, musst du natürlich schon einmal tief eintauchen, um die Leute kennenzulernen, um die Prozesse kennenzulernen, um dir diese Credibility zu arbeiten. Ne? Und gut, die Koffein habe ich vor 2 Jahren gekauft. Ne? Und natürlich bei 4 Leuten ist es schwierig, dass du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt meine Position komplett raus aus dem Operativen und setze mich nur oben drüber und mache jetzt nur Strategie. Ne? Erstens, so viel Strategie brauchst du nicht machen beim kleinen Unternehmen. Und zweitens ist es dann von der Unternehmensführung her sehr, sehr schwierig, weil weißt du kommst da rein, du kaufst das Unternehmen und dann hast du 3, 4 Mitarbeiter, die du übernimmst und dann versteckst dich gleich einmal in deinem Corner Office und machst dann nur eine Strategie, ne, während die anderen im Lager schwitzen. Also das wird nicht funktionieren. Also da werden da gleich mal die Leute davonlaufen und dann hast du aber ein komplettes Problem, ne. Also da natürlich ja größenbedingt und zeitlich bedingt, weil ich eben gerade erst eingestiegen bin, musst du schon da ins Day-to-Day. Aber selbst beim größeren Unternehmen, selbst bei der Pharmafirma habe ich das auch immer wieder gemacht. Nur das läuft in mir dann so, dass du so wie Parachuter reinkommst, ne? Und dann mache ich da einen Tag, weiß ich nicht, am Trade-Show-Floor oder ich mache einmal ein Wochenende im Lager oder so, ne? Aber dann natürlich gehst du dann wieder zurück raus und machst wieder Strategie. Also du musst dann quasi die Möglichkeit haben, dass du beides machen kannst. Auch wenn du merkst, okay, jetzt sind wieder neue Mitarbeiter, die kennen die eigentlich nicht. Und oder du siehst, dass generell die Moral etwas runtergeht, na, dann gehst du wieder runter auf den Working Floor. Ne? Habe jetzt alles beantwortet. Ich weiß nicht mehr, was du gefragt hast.
Du hast so viel beantwortet, dass bei mir ganz viele Fragen aufgehen und unser roter Faden jetzt schon Gefahr läuft, hier sich total zu verknoten. Aber das ist total cool. Du hast das gerade davon gesprochen, ja, dann, wenn es da was gibt, wenn es ein Thema gibt, dann gehst halt runter in den Shopfloor und greifst damit an. Ich erlebe das bei unseren Kollegen in den USA genauso, die auch ja, die sind auch eine kleinere Einheit als wir in Österreich, aber die auch so eine gewisse Hands-on-Mentalität mitbringen. Und du hast das gerade schon so ein bisschen angeteasert. Das jetzige Unternehmen ist ein französischsprachiges. Ich würde vermuten, dass das dann in Kanada auch vielleicht ein bisschen europäischer geprägt ist von der Mentalität. Du hast ja viel, viel erlebt, auch an unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Mit einem österreichischen Background in Nordamerika, in Kanada, in unterschiedlichen Sprachwelten. Beeinflusst diese kulturelle Identität, wie Unternehmen funktionieren und wie du dann auch in dem Unternehmen agierst? Ist das spürbar für dich? Also ist, ja. ist der Österreicher in dir, ist der anders als der Kanadier?
Ja, also es ist zwar schade, dass ich das jetzt zugeben muss, weil ich sage eigentlich immer, du musst sehr, sehr authentisch bleiben, wenn du was erreichen willst. Ne? Aber natürlich habe ich dann schon auch wieder irgendwie diese Rollen, die ich spielen kann, wenn ich sie spielen muss. Ne? Ja, ich glaube, da hast du nicht wirklich viel Wahl, das musst du eben so machen. Ne? Also natürlich kann ich jetzt diesen Österreicher spielen und ich kann den French Canadian spielen und ich kann auch den Corporate English Canadian spielen, wenn ich muss. Ne? Kommt da natürlich ganz gut, also ist dann sehr, sehr positiv, wenn du das machen kannst, wenn du jetzt sagst, okay, gut, ich habe jetzt da kleine Kaffeefieber übernommen, ich kann jetzt diesen French Canadian ganz gut machen. Ne? Und mich da jetzt, also das Erste, was ich gemacht habe, das war recht lustig. Also ich bin da reinkommen die erste Woche in das neue Unternehmen, du hast gerade das Unternehmen gekauft, ne? Das ist eine ganz komische Situation, ne? Weil du jetzt bist du der Chef, aber du kommst da rein und eigentlich kennst du überhaupt niemanden und gar nichts. Ne? Und natürlich, meine Standardausstattung ist mein Laptop. Ne? Und habe ich gleich mal gemerkt, die schauen die alle ganz komisch an. Und dann habe ich dann in der zweiten Woche meinen Laptop in einen Plastiksackel versteckt. Ne? Ich dachte, okay, ich kann da nicht mit einer Laptop-Tasche reinkommen, also da schaut jeder ganz eigenartig an. Jetzt habe ich den in einen Plastiksackel reingesteckt. Ne? Oder einen Laptop einfach nur noch rausgenommen, wenn alle anderen schon heimgegangen sind. Ne? Weil das eben die Kultur da ganz anders war. Also alles läuft auf Papier und alles läuft eben sehr, ja, sehr manuell und so. Ne? Und dann natürlich, ja, musst auch wieder umschalten können, wenn die Bank was will von dir. Ne? Und du sagst, okay, gut, jetzt muss ich mich hinsetzen mit Leuten von einem anderen Level, die jetzt, weiß nicht, die haben da jetzt ein paar Millionen an Loan gegeben. Ne? Das ist natürlich ganz eine andere Konversation. Und dann gehst du raus aus dem Lagerhaus, musst du schnell den Schweiß abwischen und ein schneller Hemd anziehen. Ne? Und dann setzt du wieder hin vor deinen Screen und redest mit der Bank. Ne? Natürlich musst du dann andere Rollen spielen können. Ne? Und ja, Big Corporate Welt natürlich, also das ist dann nochmal ein Klassenunterschied. Ne? Und dann nur alles auf PowerPoint basiert.
Aber du sagst das richtig. Man möchte authentisch sein und es ist auch gut, wenn man es ist. Und zugleich ist es gut, wenn man einfach gerade Richtung Leadership, Richtung Führung, Richtung Unternehmensführung in unterschiedliche Rollen reinschlüpfen kann und auch versteht, wann's was braucht. Ja, bin ich 100% bei dir und kann ich mir schon vorstellen, in einer Firma, die Kaffeemaschinen vertreibt und Kaffee verkauft, wenn du da mit deinem Anzug und Krawatte reingehst und mit deinem Notebook und dann Prozesse definierst, dann hast du halt verloren. Aber wenn du da reingehst und die mit den Leuten schmutzig machst, und auch wirklich verstehst, warum was funktioniert und dann aber trotzdem weißt, du hast deine Experten, die sich in dem Bereich dann noch vielleicht besser auskennen, dann kriegst du da wirklich Leute, die voll hinter dir stehen. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ich habe ja selbst als Führungskraft das erlebt, Führungskraft zu sein, in einem Unternehmen, das mir gehört oder wo Teile davon mir gehören, und auch Führungskraft zu sein in einem Unternehmen, an dem ich nicht beteiligt bin. Und jetzt arbeite ich als Berater und ganz oft geht es da um das Thema Verantwortung, Delegation, wer trifft welche Entscheidung. Und ich frage dann sehr oft Mitarbeiter, wenn sie Entscheidungen treffen, hinsichtlich zum Beispiel einer Investition, ob sie die auch so treffen würden, wenn sie eigenes Geld wäre. Und dann sagen sie oft, nein, würde ich nicht machen. Und jetzt ist ein bisschen meine Frage in deine Richtung. Jetzt kennst du beide Sichtweisen, Führungskraft in einem Unternehmen und Führungskraft in deinem Unternehmen. Triffst du jetzt Entscheidungen anders? Wie beeinflusst dich das?
Eigentlich wenig. Ich glaube, das ist in meinem Fall ist das sehr, sehr ähnlich. Also das Pharmafirma im Vergleich zu jetzt, also bei Pharmafirma habe ich 1% gehabt, ne? Und jetzt habe ich 60%. Also ich war bei beiden Eigentümer auf einem anderen Level. Ich glaube, mein Entscheidungsfindungsprozess hat sich überhaupt nicht geändert. Ich glaube, das ist genau gleich wie vorher. Also das, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht etwas zu sehr Ingenieur dafür. Also ich eher analysiere das ganz genau, wie das am besten sein sollte und dann wird das genauso umgesetzt. Ne? Ob das jetzt für mich persönlich am besten ist oder nicht, naja, wenn es fürs Unternehmen das Beste ist, wird das so umgesetzt. Das war vorher genau gleich und das ist jetzt auch noch so. Ne? Und das ist natürlich, sagst du, okay, du machst das in der Pharmafirma und denkst, okay, wir kriegen gleich 1%, das ist eigentlich egal. Und dann mein Gehalt, mein Bonus, also die sind von anderen Sachen abhängig. Ich könnte mir eigentlich das Leben einfach machen. Ne? Ich habe jetzt da dauernd fünf Mitarbeiter auf der Matte stehen, die dauernd irgendwas wollen von dir. Ne? Wäre doch so einfach, da einfach Ja zu sagen und dann habe ich mein Ruhe. Habe ich nie gemacht, obwohl das auch nicht mein Geld war und für mich eigentlich keine finanzielle Auswirkung gehabt hätte. Also auch wenn das jetzt der härtere Weg ist, ja, ich weiß es nicht, man kann das ja Integrität nennen oder man kann einfach nur sagen, ich bin nicht einfach so Ingenieur, ne, und ich kann da nur schwarz und weiß. Aber ich glaube, da hat sich gar nichts geändert. Und selbst wenn ich zurückschaue in meinem Corporate Life, ich habe eigentlich auch versucht, so zu agieren wie jetzt, nur ich bin da öfter runtergeschossen worden. Also das war einfach viel mehr frustrierend. Und dann vielleicht im Endeffekt machst du einfach nichts, um jetzt, also du kannst jetzt nicht das machen, was am besten fürs Unternehmen wäre, nach deiner Auffassung. Und du willst nicht machen, was jetzt eigentlich schlecht wäre, also machst du einfach nichts. Du bist einfach nur, okay, gut, dann setze ich mich halt einfach nur hin und nur zuhören und sage überall nur Ja. Und das war's dann. Ne? Und Projekte, wo ich wirklich gemacht habe, was ich machen wollte, wo ich glaubt habe, das ist das Gute fürs Unternehmen, ne? Die haben zwar relativ schnell große Aufmerksamkeit gekriegt vom Leadership-Team, aber ich bin dann immer eigentlich im Nachhinein runtergeschossen worden. Also da war noch immer wieder irgendwo so eine Konsequenz, so quasi stay in your lane. Und das ist nicht eine Job Description und dafür fühlt sich nachher nicht gut an. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich dann gewechselt habe nach 7, 8 Jahren. Ne?
Ja, aber es ist eine spannende Erkenntnis, finde ich, wenn du sagst, du hast eigentlich immer gleich agiert, aber im großen Unternehmen wirst du halt dann sehr oft quasi getötet für deine Entscheidung, beziehungsweise auch dafür, dass du dich hinstößt und sagst, ich habe die Verantwortung, ich triff halt die Entscheidung. Und hast dann aber wen über dir, der sagt, not your business. Und ich glaube, das ist schon eine gute Lektion. Ja.
Ja. Für mich sind da gerade zwei Dinge total hängen geblieben. Einmal, was du beschrieben hast, eigentlich steht ja das Unternehmensziel im Mittelpunkt und danach richtest du deine Entscheidungen aus und das ist unabhängig davon, wie groß dein Anteil an der Firma ist, ob das 1%, 60% ist oder ob du der Angestellte Geschäftsführer bist. Und ich glaube, das macht ja auch, also das spiegelt zumindest meinen Anspruch an Unternehmensführung wider, dass das Unternehmensziel im Mittelpunkt meines Tuns stehen muss. Und wenn ich mich daran ausrichte, dann sollte es auch egal sein, wie groß meine finanziellen Anteile am Unternehmen sind. Und dann ist das, glaube ich, auch der Weg, um erfolgreich zu sein. Und das Zweite, auf so einer persönlichen Note, vielen Dank für das Loblied auf den Ingenieurstudiengang. Hier sitzen jetzt drei, die das mal studiert haben und die das ein oder andere im Job bisher auf die Reihe gebracht haben. Man muss nicht, an alle da draußen, man muss nicht nur BWL studieren und nicht nur Jura, man kann das machen, aber man kann auch einen Ingenieurstudiengang machen und hinterher coole Dinge tun. Was mich vorhin so ein bisschen abgeholt hat, als du gesagt hast, dieser Balance zwischen taktischem Agieren und strategischem Agieren, das hast du ganz gut beschrieben, finde ich, wie man sich auch die Zeit einteilt. Und Peter hat eingeworfen, am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, du bist sowohl in das Medizinunternehmen als auch in das Kaffeeunternehmen eingestiegen mit einer klaren Zielsetzung und nicht mit einem, ich schaue mal, ob es was wird. Also ich schätze dich jetzt nach der halben Stunde, die wir miteinander reden, so ein, dass du ein klares Ziel hattest, eine klare Vision. Wo möchtest du hin mit dem Unternehmen? Du hast gesagt, du hast mit 20 Mann in dem Medizinunternehmen angefangen. Du hast es abgegeben mit 60. Ich würde vermuten, du hast eine klare Strategie entwickelt, eine Vision fürs Unternehmen entwickelt. Wie hast du es geschafft, die deinen Mitarbeitern nahezubringen? Wie hast du es geschafft, die dort einzupflanzen ins Unternehmen, sodass sie von den Führungskräften getragen wird, dass die das Unternehmen mit dir gemeinsam im besten Fall für dich tragen und du dich eben an der strategischen Ausrichtung weiter damit beschäftigen kannst. Also wie bringst du deine Vision für Unternehmensentwicklung ins Unternehmen?
Ja, also ja, stimmt. Also wie ich bei den Unternehmen eingestiegen bin, da gab es definitive Ziele und das war einfach nicht, das war nicht nur schauen wir mal. Ich glaube, wenn du reingehst mit schauen wir mal, dann hast du wahrscheinlich eh schon verloren. Also es schaut wahrscheinlich nicht mehr so gut aus, dass das irgendwo wo abheben wird. Du musst sicherlich sehr viel kommunizieren, aber um mit den Mitarbeitern viel kommunizieren zu können, musst du den Mitarbeiter gut kennenlernen. Du musst mal wissen, welche Leute das sind und warum sind die da und was sind deren Motivationen. Ne? Das klingt auch irgendwie ein bisschen manipulativ, aber ich muss ja verstehen, wo dem sein Kopf steht, wo der oder die jetzt hin will, um jetzt mit der richtig kommunizieren zu können. Ne? Wenn ich sehe, dass der jetzt eh schon komplett überfordert ist und die ist einfach nur da, um jetzt irgendwie genug Geld zu verdienen, damit sie eben Single Mother zu Hause die Kinder füttern kann, ne? Da hat die wahrscheinlich ganz, ganz andere Motivation als du, wenn du sagst, du möchtest das Unternehmen wachsen. Also du musst auf jeden Fall die Leute mal gut verstehen, damit du weißt, auf wen du jetzt wie eingehen musst. Und in vielen Fällen musst du dann wahrscheinlich auch die Mitarbeiter austauschen, ne? Und sagen, okay, ich habe jetzt ein Set an Mitarbeitern, die sind gut für Status Quo und dann hast du ein Set an Mitarbeitern, die sind jetzt gut für Wachstum und dann hast du ein Set an Mitarbeitern, die sind jetzt gut für ein Startup, ne? Für komplett undefiniert und nur kreative Arbeit und so weiter. Und je nachdem, was du willst oder in welche Richtung du das Unternehmen treiben willst, musst du auch die richtigen Leute im Unternehmen haben. Wenn du Glück hast, dann steigst du irgendwo ein und da sind bereits die richtigen Leute und du hast die richtige Kultur, na, dann ist das ganz einfach. Vor allem, wenn du da reinpasst, na, dann brauchst du überhaupt nichts überlegen, brauchst du einfach nur jeden Tag du selbst sein. Ne? Wenn du das nicht hast, dann musst du zuerst die Mitarbeiter dementsprechend dann die richtigen Plätze setzen und dann gut verstehen und dann kannst du sie dementsprechend motivieren. Es ist eigentlich nicht sehr schwierig, weil die Leute sind, oder oft sind die Leute entweder finanziell motiviert oder die sind motiviert durch Independence und oft sind die Leute einfach nur motiviert, Ziele zu erreichen. Ne? Also du hast eben diese typischen Sportlertypen, ne? Also wie ihr beide wahrscheinlich, ne? die haben einfach nur irgendwelche Ziele und da geht es dann rein darum, das Ziel zu erreichen. Da geht es gar nicht wirklich so viel darum, wie viel Geld du damit verdienen kannst. Da geht es einfach nur, du bist jetzt ein sturer Hund, du hast dir das in den Kopf gesetzt und du willst das Ziel erreichen. Das ist super, mit solchen Mitarbeitern kannst du einfach arbeiten. Ne? Da sagst du einfach, okay, jedes Monat haben wir die und die Profitability-Targets, da haben wir Revenue-Targets, bum, 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 und dann tust du jeden Tag oder jede Woche drauf erinnern und dann sind die genug selbst motiviert, dass sie jetzt einfach nicht diesen Failure haben wollen, ne? Sagen, okay, gut, scheiße, also muss jetzt nicht sein, dass ich da jetzt irgendwie das nicht erreiche und dann knien sie die von alleine rein, ne? Und wenn sie sehen, das funktioniert nicht, dann werden die auch dich fragen, wie sie es machen können, weil denen ist alles wichtiger, also das Wichtigste ist denen, das Ziel zu erreichen, ne? Auch wenn sie jetzt auch irgendjemanden sagen müssen, also ich weiß nicht, wie ich da selbst hinkomme, aber dann hast du natürlich auch andere Leute, die wollen einfach nur das Gesicht bewahren, ne? Und sagst, okay, gut, also die werden die nie noch irgendwas fragen, die werden nie sagen, dass sie nicht wissen, wie das Projekt geht, ne? Denen musst du einfach immer den Ausweg geben, dass sie gut dastehen, ne? Und dann gibst du ihnen halt einen Haufen Zuckerl an, dann, okay, gut, ja, du kriegst ja die und die Projekte und dann super gemacht und dann ein bisschen Public Display und so, ne? Und dann hast du die typischen Sales-Leute, die müssen natürlich im Mittelpunkt stehen, ne? Also, gut, dann gibst du ihnen halt eine Bühne, ne? Dann gibst du ihnen halt eine Möglichkeit, wo sie sich hinstellen und da, weiß ich nicht, singen können oder sonst irgendwas, ne? Also es sind eigentlich immer die gleichen Persönlichkeitstypen, die nur genau wissen, wer ist wer, damit du sie richtig motivieren kannst. Du kannst dann typischen Ingenieure haben, die sollst nie in die Mitte stellen, ne? Weil selbst wenn die das super gemacht haben, wenn du die in die Mitte stellst, dann sind die einfach nur komplett awkward. Ne? So quasi nicht mehr raus aus diesem Scheinwerferlicht dort. ja, dann gibt es die andere Motivation. Ne? Die wollen einfach nur Recht haben. Ne?
Das klingt bei dir alles super intuitiv, Philipp. Und ich glaube, du bist es auch irgendwie, gell? Du hast irgendwann zwischendurch gesagt, so schwer ist es gar nicht. Und das hört sich alles absolut logisch und komplett nachvollziehbar an. Und das finde ich super spannend. Und da die Punkte, die du erwähnt hast, ja, ich muss halt mit den Mitarbeitern reden, ich muss verstehen, was die antreibt. Ich muss halt manchmal auch konsequent sein. Ich muss verstehen, dass ich in unterschiedlichen Phasen vom Unternehmen mit unterschiedlichen Zielen auch unterschiedliche Mitarbeiter brauche. Und ja, da muss ich dann halt auch, die muss ich dann halt vielleicht sogar mal austauschen. Jetzt haben ja der Thorsten und ich haben auch schon sehr viel über Leadership-Ansätze gesprochen und haben ganz klar gesagt, ja, jeder Leadership-Ansatz, der nicht erfolgsorientiert ist, der ist absolut wertlos. Es geht da nicht darum, gut zu den Mitarbeitern zu sein, sondern im Endeffekt sind wir als Unternehmer da, um Performance zu bringen, um erfolgreich zu sein. Jetzt hast du schon etliche Punkte erwähnt, aber gibt es sonst nur Bereiche oder Erfahrungen, Erkenntnisse von dir als Führungskraft, wo du sagst, die sind unglaublich wichtig für dich gewesen, mit genau dem Fokus auf den Erfolg, auf die Performance?
Eines fällt mir jetzt da gleich dazu ein, was auch gut dazu passt zu dem, was wir gerade besprochen haben, ist, du hast irgendwie diesen Vorteil als Führungskraft, dass du kannst dich ein bisschen entkoppeln und das Ganze weniger persönlich machen, indem du einfach die Ziele in den Mittelpunkt setzt, ne? Und sagst, okay, also gut, das und das müssen wir erreichen, also wir haben eigentlich keine Wahl, ne? Also wir müssen die Woche so und so viel erreichen, wir haben es noch nicht erreicht, also wir müssen leider am Wochenende arbeiten, ne? Na gut, natürlich bist du derjenige, der die Ziele gesetzt hat, ne? Aber im Endeffekt, wenn du immer das Ziel so als dritte Person hernimmst, ne, und sagst, okay, das ist das Ziel, das müssen wir machen und das ist leider festgeschrieben und ich kann da nichts machen, ist halt so. Ne? Und dadurch bringst du auch immer wieder die Konversation zurück auf das ist, was wir eigentlich erreichen müssen. Ne? Und ist jetzt nicht, weil die Mitarbeiter kommen oft zu dir, vor allem in einem kleinen Unternehmen, und die versuchen das irgendwie so eine persönliche Entscheidung zu kriegen. Ne? Also kannst jetzt du das so oder so entscheiden für mich, ne? Also geht nicht darum, was ich entscheiden kann. Das ist das Ziel muss erreicht werden, ne? Und das ist bereits entschieden. Ne? Also kann auch nichts machen. Ne? Ich kann dir nur helfen, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Aber ansonsten, also das Ziel wird, das steht nicht zur Debatte. Ne? Das Ziel ist das Ziel und das kann man vielleicht einmal im Jahr abändern. Aber ansonsten ist es immer nur eine Frage, wie können wir das erreichen, nicht ob wir das erreichen können. Ne? Also natürlich können wir es erreichen. Die Frage ist nur, wie. Und dadurch ändert sich auch die Denkweise der Mitarbeiter. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Grundansatz, um jetzt eher zielorientiertes Unternehmen aufzubauen.
Das Ziel als dritte Person, vielen Dank für das Highlight. Unfassbar geil.
Das wird der Folgentitel.
Absolut.
Ja.
Philipp, super cool bisher. Ich bin begeistert und ich gebe zu, einer der riesen Assets, die ich habe, seitdem ich den Podcast mit dem Peter mache, ist, dass ich spannende Personen kennenlerne. Und da bist du ganz vorne mit dabei und gibt ganz, ganz viele Themen, wo ich jetzt so neugierig bin und die ich wissen will. Also ich werde dich nochmal anrufen später. Aber vielleicht eine Sache, die du vielleicht hier auch nochmal teilen kannst. Wir drehen uns ja die ganze Zeit schon nicht nur um das Thema Leadership, sondern auch darum, wie war dein Werdegang? Was hat dich von angestellter Führungskraft zu Eigentümer gebracht? Wie waren Entscheidungsprozesse? Wie bist du deinen Weg gegangen? Du hast dieses eine Jahr Nachdenken erwähnt. Und du bist dann von außen betrachtet schon in eine ganz andere Branche gegangen. Also Medical und Aviation kann ich jetzt noch so unter Industrie abhaken. Und du hast dann mit langem Nachdenken entschieden, du investierst in was ganz anderes. Und offenbar sehr erfolgreich. Sonst würdest du heute nicht so entspannt hier sitzen, wie du hier sitzt. Was mich wahnsinnig interessieren würde, ist, wie hast du in deinem Leben solche Entscheidungen getroffen, Business-Entscheidungen, warum gerade aus Medical jetzt in Kaffeehandel, warum in die Immobilien? Wie ist deine Strategie? Ich schätze dich als jemanden ein, der dank eines Ingenieurstudiums analytisch sich die Sachen mal hinlegt und sicherlich auch in der Lage ist, Bilanzen zu lesen. Ich glaube aber, dass du auch schon ein Stück weit Herzblut brauchst, um irgendwas zu machen, sonst ist die Begeisterung nicht da. Hol uns mal ein bisschen ab. Wie sind deine Entscheidungen? Wie triffst du Business-Entscheidungen? Wo investierst du? Was machst du? Wie entscheidest du auch, nein, das mache ich nicht? Ich bin mir sicher, es gab andere Optionen außer Kaffeehandel. Wie bist du da hingekommen?
Ja, also das war sicherlich sehr, sehr interessant und wahrscheinlich etwas anders, als sich die meisten das vorstellen würden. Ne? Also ich habe mich da hingesetzt und habe gesagt, okay, gut, was sind jetzt die Endziele? Was ist das wirkliche Endziel, was ich erreichen muss? Ne? Und das Endziel ist für jeden was anderes. Ne? Also solange du weißt, wo du hin willst, hast du schon fast gewonnen. Ne? Also du musst nur irgendwann einmal die Ruhe finden, dir genau dieses Ziel zu definieren. Und bei mir war eben das Ziel, habe ich gesagt, okay, ich brauche ein gewisses Einkommen, also weil ich einfach eine gewisse persönliche Situation habe und eine Financial Burn Rate. Also ich brauche ein gewisses Einkommen und ich möchte auch, sagen wir jetzt, Freedom 50 oder so, und dann mit 50 in die Pension gehen. Und ich brauche dementsprechend auch einen gewissen Wealth, den ich kreieren muss. Ne? Und dann der Rest war eigentlich dann eher so an Variablen, wo ich gesagt habe, okay, gut, da können wir ein bisschen da herumschrauben. Ne? Und dann ging es zuerst so los, dass ich gesagt habe, okay, gut, du brauchst immer ein Operating Business. Im Wesentlichen irgendwas, wo du Cashflow rausziehen kannst. Ne? Also natürlich, als Unternehmer hast du viele Vorteile, du hast dann steuerliche Vorteile etc. Ne? Also du brauchst ein Operating Business, irgendwas, was ein Steady Cashflow hat. Damit kannst du schon mal die ganzen Startups und so weiter mal eliminieren, weil das ist einfach viel zu riskant. Ne? Dann habe ich auch natürlich dieses Cashflow-Requirement für mich privat mit meiner Burn-Rate. Also dann hast du schon mal eine gewisse Größenordnung an Unternehmen, die du auch eliminieren kannst. Ich kann jetzt nichts kaufen, was zu klein ist, weil ich von einem kleinen Gehalt nicht leben kann. Also ich bin ausgestiegen als Geschäftsführer von einem mittelständigen Unternehmen mit 20 Millionen Revenue. Du kannst doch nicht in etwas Kleines reingehen, weil du das einfach nicht leisten kannst. Leisten im Sinne von, du hast nicht genügend Möglichkeiten, dir dann ein Gehalt zu zahlen, das du gewohnt bist. Ne? Also dann hast du mir gewusst, okay, gut, muss ein Unternehmen sein von einer gewissen Größenordnung. Ja, dann gab es persönliche Kriterien, wo ich gesagt habe, okay, ja, also ich muss mindestens 50% am Unternehmen haben, weil das tue ich mir nicht mehr an, dass ich jetzt nicht die Entscheidungsgewalt habe. Ne? Also da schränkst du dann wieder die Größe des Unternehmens ein, weil du ja irgendwie das finanzieren musst. Ne? Ich kann ja kein 100 Millionen Dollar Unternehmen kaufen, wenn ich mir das leisten kann, dass ich da 50% halte. Ne? Und dann gab es natürlich auch Einschränkungen, wo ich gesagt habe, okay, gut, wir sind jetzt zeitlich 2022, 2023, wo geht die Welt hin? Und ich habe immer daran geglaubt, es kommt eine Rezession, die ist jetzt bis immer noch nicht da, also vielleicht war ich da falsch. Ne? Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt haben wir gerade diese Covid-Zeit erlebt. Also es muss etwas sein, das krisenbeständig ist, auch während Covid, wenn sowas Ähnliches wieder passiert. Und es muss jetzt krisenbeständig sein in einer Rezession. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, also muss ein Consumer Good sein. Irgendein Consumer Good und idealerweise irgendwas, was du Multichannel verkaufen kannst. Also du kannst es B2B verkaufen oder B2C. Und sagst, okay, dein Covid kommt und du kannst nicht mehr B2B-Handel betreiben. Das Lagerhaus ist voll mit Kaffee. Na, ist mir egal, kein Problem, verkaufe B2C. Im schlimmsten Fall lade ich das Auto auf und ich verkaufe es aus dem Kofferraum raus. Ne? Also kein wesentliches Risiko. Ne? Dann natürlich, wenn du sagst Risiko, muss da auch irgendwas sein, wo jetzt wenig technologisches Risiko ist. Ne? Also du kannst jetzt nichts, oder ich wollte nichts kaufen, wo jetzt passieren kann, dass jetzt irgendjemand anderer rauskommt nach 2 Jahren und weiß ich nicht, was, oder wenn du sagst, künstliche Intelligenz kommt daher und ruiniert dein Business. weil einfach, weiß ich nicht, den Value, den du kreierst, der jetzt nicht mehr da ist, ne? Also Kaffeehandel, bitte, da ist keine Technologie drinnen. Also das ist komplett de-risked. Da kannst du nicht viel falsch machen. Also das ist eine der ältesten Drogen in der Welt. Da kann viel schief gehen damit. Und dann natürlich ging es auch darum, wie viel Geld kannst du damit machen. Ne? Und du sagst, okay, Freedom 50. Und da kommt dann im Wesentlichen rein deine Finanzierungsstrategie. Und sagst, okay, gut, du musst das mit möglichst hohen Leverage kaufen. Ne? Du möchtest ja möglichst viel verdienen in möglichst kurzer Zeit. Also muss irgendwas sein, was du super, super high leverage kaufen kannst. Und dementsprechend musst du natürlich das niedrige Risikoprofil haben, um der Bank das zu erklären, ne? warum sie dir jetzt einen Haufen Geld leihen sollen. Ne? Also wenn viele von diesen Kriterien, und wenn du jetzt da reinschaut, was es nicht gab, war jetzt, was mache ich gern, ne? Oder mit welchen Leuten arbeite ich gern, oder wo habe ich jetzt meine Passion oder meine Stärken, das ging da gar nicht rein. Natürlich hast du dann irgendwas sekundär, wo du sagst, okay, du musst von jemandem kaufen, der jetzt zumindest mehr oder weniger so ist wie du, damit du jetzt, wenn der raus ist aus dem Unternehmen, seine Rolle übernehmen kannst. Ne? Aber natürlich, du kaufst ein relativ kleines Unternehmen. Ich kann da jede Rolle spielen, das ist nicht Rocket Science. Und selbst wenn es wäre, also der Peter und ich haben ja Rocket Science studiert, also auch kein Problem.
Mhm. Stichwort studiert, gell, Philipp, man merkt ein bisschen den ingenieursmäßigen Ansatz. Also das war jetzt schon eine extrem coole Herleitung von dem Ganzen. Ich finde es auch sehr interessant zu sagen, ja, ganz nüchtern betrachtet, das ist das, was ich erreichen will und damit kann ich das erreichen, mit einem sehr, sehr kleinen, kalkulierten Risiko. Und es muss jetzt vielleicht nicht genau das die Passion sein, die ich halt habe. Nachdem wir alle drei Ingenieure sind, gell, Ingenieure haben ja auch aus meiner Sicht was Gutes, sie können sehr, sehr nüchtern auch selbstkritisch sein. Was mich zu meiner nächsten Frage führt, Philipp, was hast denn schon mal richtig, richtig verbockt, richtig Unterschied? Was war denn so ein großer, großer Fail, den du gerne teilen würdest?
Ja, das ist schon oft passiert. Das ist schon oft passiert. Der größte Fail in den letzten paar Jahren war also eigentlich richtig blöd. Ich habe vor 3 Jahren oder so, ja ungefähr, habe ich so eine Möglichkeit gesehen und das war ein Food-Franchise. Okay, also jeder sagt da bitte ja nie ein Food-Franchise und ja kein Restaurant und so weiter. Also komplett idiotisch. Ja, ich verstehe jetzt warum. Die Sache war die, also ich habe mir das Ganze schon durchgedacht, analysiert und so weiter und habe ihm da gesehen, okay, gut, also du kannst das Ganze mit sehr hohem Leverage kaufen und so weiter. Na, du hast da hauptsächlich das Geld von anderen Leuten, das da jetzt irgendwie riskiert wird. Ne? Und du hast schon eine gewisse Marke, die gerade aufgebaut wird und das war so Health Food, also alles so ein Trend. Aber ich habe da einige Sachen übersehen. Und habe ich da einige von diesen Kardinalsfehlern gemacht. Ne? Also erstens, also ich bin da reingegangen mit einem Partner und habe gesagt, okay, gut, Shareholder Agreement brauchen wir nicht, ne? Weil also wir kennen uns ja schon seit 20 Jahren und so weiter. Ne? Und wir sind ja good friends. Ne? Ja, das ist super, wenn alles gut läuft, ist richtig schlecht, wenn es schlecht läuft. Ne? Dann nächster Fehler war dann, in einem Franchise, ich habe das sehr statisch betrachtet. Ne? Also ich habe das vielleicht dynamisch von der Marke und vom Markt betrachtet, aber sehr statisch vom Einstieg. Du gehst dort rein und sagst, okay, gut, bitte, wir haben da eine super Location, das war direkt neben dem Stadion und so weiter. Ne? Und habe da ein gutes Konzept und das passt alles ganz gut. Ja, natürlich, deine Food Cost ist in den letzten 2 Jahren raufgegangen, was vielleicht in Österreich auch, ne? Also das ist eine 30% gestiegen oder so, ne? Die Marge in diesen Food Franchises ist einmal viel niedriger, also ganz schlecht. Dann auch da hast du auch das Problem, also du siehst zwar, du machst halt jetzt auf und du hast jetzt 3, 4 Restaurants rundherum, aber was du nicht siehst, ist was jetzt in 2 Jahren da passieren wird oder in einem Jahr. Und dann sind es da 5 neue Restaurants irgendwo. Sagst du, okay, bitte, das war aber nicht ausgemacht. Ne? Jetzt haben wir doppelt so viel Konkurrenz. Du hast aber null Möglichkeit, kannst nichts machen damit. Ne? Und dann natürlich das Problem, wenn du ein Franchise hast, du kannst natürlich auch deinen Preispunkt nicht selbst anpassen. Und sagst, okay, meine Kosten gehen jetzt rauf, ne? Und die Competition ist überall. Ne? Der Franchiser gibt dir den Preispunkt vor. Und wenn der funktioniert, ist super. Wenn er nicht funktioniert, ist Pech gehabt. Ne? Also da waren einige Fehler drinnen. Also das ist ja richtig gute Idee.
Ja, das erklärt vielleicht den wahnsinnig systematischen Ansatz, den du gerade beschrieben hast. Super cool. Wir wollen das aber auf gar keinen Fall mit einem biggest fail abschließen, sondern natürlich möglichst positiv. Und daher die Frage an dich, 20 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Rollen, in unterschiedlichen Leadership-Rollen von Führungskraft hin zu Geschäftsführer, zu Eigentümer. Worauf bist du richtig stolz? Was hast du in den letzten 20 Jahren richtig gut gemacht, wo du sagst, wow, das war ein echtes Highlight bei mir?
Ja, also hoffentlich haben wir diesen Call in 5 Jahren noch einmal und dann habe ich eine andere Antwort. Ne? Aber jetzt momentan würde ich sagen, der größte Success war in der Pharmafirma. Das ist einfach, das kann man sich so vorstellen, du sagst, dass du übernimmst jetzt den GRK oder so, ne? Und du bringst den GRK zum Meistertitel. Ne? Das ist irgendwie so, so kannst du das vorstellen. Du gehst dort rein in ein Unternehmen, ja, also das waren 20 Mitarbeiter, das ist jetzt die letzten 20 Jahre eigentlich genau gleich gelaufen, also ohne irgendein Wachstum, ohne irgendeine Profitabilität. Das war reines, das Ziel des Unternehmens war im Prinzip, die Eigentümer zu erhalten. Ne? Und dann heißt irgendwie, war alles richtig zu dem Zeitpunkt. Ne? Also ich habe die richtigen Mitarbeiter gefunden, habe die richtige Kultur aufbauen können und dann die Dynamik, gut, der Markt war natürlich auch gut zu dem Zeitpunkt. Das war im Bereich des trockenen Auges und da ist viel investiert worden zu dem Zeitpunkt. Also der Markt als Ganzes hat auch ein Wachstum hergegeben und dann gehst du rein und dann, ja, das läuft auch alles von allein. Also die Leute sind super motiviert. Du bist auch in diesem positiven Cycle drinnen, wo einfach jetzt jedes Monat hast du einen neuen Rekord und jeder ist high und dann wird da jetzt einfach nur weiter gehackelt und ja, innerhalb von 5-6 Jahren haben wir das Unternehmen vervierfacht und ja, international, also aufgebaut, 30 Countries international und so weiter, das war einfach, du bist da wie in diesem Traum drin, wo du sagst, okay, das war das super Team von dieser Zeit, hat alles war richtig, ne? Die Leute haben super zusammengepasst, und vielleicht die Konkurrenten haben ein bisschen einen Durchhänger gehabt und du hast auch mit diesem Underdog, also nicht die Champions League erreicht oder so. Ne? Das war wahrscheinlich der größte Success bisher, ja.
Mega. Klingt immer so bescheiden, wenn du das sagst, Philipp, aber ich kenne dich nach 4 Jahren Studium schon, um zu wissen, dass du einiges drauf hast und da bin ich mir sicher, dass du einen sehr großen Anteil an dem Erfolg gehabt hast. Philipp, es war extrem cool. Super, super spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt da heute echt einige Punkte mitgenommen, mir auch ein paar aufgeschrieben. Doch einmal das Highlight, das Ziel als dritte Person zu definieren, weil dann habe ich was ich auch als Geschäftsführer einfach unantastbar hingestellt habe und das finde ich extrem cool. Danke, Philipp.
Ja, danke. Danke, danke.
Philipp, danke, bis bald.